Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Wir freuen uns, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Anna Nedelea.
Funkjournal.
Die rumänische Regierung wird nächste Woche das dritte Paket von Steuer- und Haushaltsmaßnahmen für die lokale und zentrale Verwaltung veröffentlichen, gibt Premier Ilie Bolojan bekannt. Die Reform sieht Personal- und Ausgabenkürzungen vor und es wird erwartet, dass die Exekutive die Verantwortung dafür übernimmt. Was die lokale Verwaltung betrifft, wird der Personalabbau schrittweise erfolgen, erklärte der Ministerpräsident. Laut dem Minister für Entwicklung und öffentliche Verwaltung Cheke Otila soll der Gesetzentwurf in wenigen Tagen fertig sein, aber es sei noch unklar, wie viele Personen aus der zentralen Verwaltung entlassen werden sollen. Aus der lokalen Verwaltung sollen laut der in der Koalition erzielten Vereinbarung etwa 13.000 Mitarbeiter entlassen werden. Etwa 700 Rathäuser seien von diesen Reformen nicht betroffen, erklärte der Minister für Entwicklung. Der Botschafter der Russischen Föderation in Rumänien, Wladimir Lipaev, wurde am Freitag zum rumänischen Außenministerium bestellt, um über die Drohne zu sprechen, die kürzlich in den rumänischen Luftraum eingedrungen war. Laut dem Außenministerium in Bukarest wurden ihm greifbare, umfassende und stichhaltige Beweise für die Verletzung des rumänischen Luftraums durch ein unbemanntes Luftfahrzeug der russischen Streitkräfte in der Nacht vom 10. auf den 11. November vorgelegt. Die von den rumänischen Behörden am Absturzort des Fluggeräts geborgenen Fragmente belegen zweifelsfrei dessen Zugehörigkeit und die Beteiligung an den massiven Angriffen in der betreffenden Nacht gegen die zivile Infrastruktur der Ukraine in der Nähe der rumänischen Grenze, so Bukarest. Die rumänische Seite hat gegenüber dem russischen Botschafter ihren entscheidenden Protest gegen diesen inakzeptablen und unverantwortlichen Akt zum Ausdruck gebracht, der eine Verletzung der Souveränität Rumäniens darstellt. In einer gestern Abend auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten Erklärung weist die russische Botschaft in Bukarest die Vorwürfe als absurd und unbegründet zurück und schreibt, dass die vorgelegten Fragmente und Fotos eines unbemannten Fluggeräts keine Beweise seien, da die Koordinaten des Eintritts des betreffenden Fluggeräts in Rumänien und die Daten zu seiner Flugroute nicht angegeben worden seien. Fast 1000 Menschen haben am Freitagabend vor dem obersten Gerichtshof in Bukarest protestiert. Sie forderten, dass die Präsidentin des obersten Gerichtshofs Lia Savona ihres Amtes enthoben wird. Der Protest wurde von mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen organisiert, darunter der Klick und Initiativa Timișoara, die behaupten, dass seit Lia Savona Präsidentin des obersten Gerichtshofs geworden ist, Richter mehrere wegen Korruption verurteilte Personen freigelassen und mehrere rechtskräftige Urteile aufgehoben haben. Die Demonstranten äußerten auch ihre Unzufriedenheit darüber, dass Richter und Staatsanwälte nicht bereit sind, auf ihre derzeitigen Privilegien zu verzichten und höhere Renten fordern. Die rumänische Außenministerin Oana Zoiu hat telefonisch mit ihrem ukrainischen Amtskollegen über die Situation der rumänischen Gymnasien in Czernowitz diskutiert. Dabei betonte Zoiu, dass Rumänien eine besondere Aufmerksamkeit der Reform des ukrainischen Bildungssystems schenkt und forderte, dass diese Reform die Bedürfnisse der rumänischen Minderheit hinsichtlich des Zugangs zur Bildung in ihrer Muttersprache schützt. In einem Beitrag auf der Plattform X schreibt Oana Zoiu, dass sie klargestellt habe, dass zwar einige Phasen der Bildungsreform im Nachbarland lokale Vorschläge beinhalten, die endgültige Entscheidung über die Anzahl der Gymnasien jedoch die legitimen Bedürfnisse der rumänischen Minderheit nicht außer Acht lassen werde. Die Führung des Internationalen Währungsfonds fordert Rumänien auf, einen angemessenen Mix aus politischen Maßnahmen und Reformen zu entwickeln, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und die Finanzstabilität zu schützen. Die Empfehlungen sind in dem Bericht enthalten, den die internationale Finanzinstitution nach Beratungen mit der Regierung in Bukarest erstellt hat. Dem Dokument zufolge begrüßt die Führung des IWFs das kürzlich verabschiedete umfassende Paket von Steuerreformen für den Zeitraum 2025-2026 und weist jedoch darauf hin, dass es vollständig umgesetzt werden muss, um das Vertrauen der Märkte zu stärken. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Der Wochenspiegel. Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche, zusammengefasst von Daniela Budu im Wochenspiegel. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung Ihres Beitrags. Präsident Nicușor Dan präsentierte am Mittwoch den Entwurf der neuen nationalen Verteidigungsstrategie für den Zeitraum 2025-2030. Dieser wird voraussichtlich 2 Wochen lang öffentlich diskutiert, bevor er dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt wird. Rumänien müsse engere Beziehungen zu seinen Verbündeten im Schwarzmeerraum knüpfen, um die Energieprojekte, die das Land bis 2027 zum größten Gasproduzenten der Europäischen Union machen sollen, vor russischen Bedrohungen zu schützen, heißt es in dem Dokument. Gleichzeitig sei Rumäniens strategische Partnerschaft mit den USA von überragender Bedeutung. Rumänien müsse seine Partnerschaften pflegen und seine Interessen innerhalb der EU, der NATO und in seinen Beziehungen zu den USA vertreten, so das Staatsoberhaupt. Russlands feindselige Aktionen gelten als größte Bedrohung für die nationale Sicherheit. Das Dokument benennt jedoch auch andere Schwachstellen, vom demografischen Rückgang bis hin zur schwachen Verwaltungskapazität des Staates. Am 24. November findet eine Sitzung des obersten Verteidigungsrates zum Thema nationale Verteidigungsstrategie statt. Unterdessen endet am Donnerstag die größte Militärübung des Jahres auf NATO-Übungsgelände in Rumänien. Dacian Fall 2025 hatte am 20. Oktober begonnen und brachte 5000 Soldaten aus 10 NATO-Mitgliedstaaten sowie 1200 Fahrzeuge und technisches Gerät zusammen. Innerhalb der Regierungskoalition in Bukarest fanden intensive Verhandlungen statt. Anfang der Woche gab die Koalition bekannt, eine Einigung über die Senkung der Personalkosten in der lokalen und zentralen Verwaltung erzielt zu haben. Demnach sollen die Personalkosten im zentralen öffentlichen Dienst im nächsten Jahr um 10% gegenüber dem laufenden Jahr sinken. Im lokalen öffentlichen Dienst wurde die Möglichkeit eines Stellenabbaus von 30% in allen Verwaltungseinheiten vereinbart. Die Verhandlungen über Sonderpensionen, darunter auch die Richterpensionen, verliefen hingegen ergebnislos, obwohl Präsident Nicușor Dan die Spitzenvertreter der Regierungskoalition und Vertreter der Justiz zu Gesprächen eingeladen hatte.
Laut politischen Quellen, die von Radio Rumänien zitiert wurden, schlug die Koalition eine Übergangsfrist von 10 Jahren, möglicherweise auch länger, für die Anwendung der neuen Rentenbedingungen vor. Die Pensionen sollen 70% des letzten Gehalts betragen. Die Richter hingegen fordern eine längere Übergangsfrist von 15 bis 20 Jahren und eine Pension in Höhe von 65% des letzten Bruttogehalts. Sollte diese Reform nicht bis Ende des Monats verabschiedet werden, droht Bukarest die Gefahr, 231 Millionen Euro aus dem nationalen Wiederaufbauplan PNRR zu verlieren. Unterdessen erhielt Rumänien am Donnerstag nach über einem Jahr Verhandlungen die Zustimmung zum überarbeiteten nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan während der Sitzung des Rates für Wirtschaft und Finanzen ECOFIN in Brüssel. Der neue Plan hat ein Gesamtvolumen von über 21,4 Milliarden Euro. Bukarest hat bereits die Hälfte des Betrags erhalten. Die andere Hälfte wird bis Ende nächsten Jahres eingehen. Unterdessen protestierten am Mittwoch in Bukarest mehrere tausend Gewerkschafter des nationalen Gewerkschaftsblocks BNS. Sie waren unzufrieden mit den verhängten Sparmaßnahmen, die zu einem Kaufkraftverlust führen, und mit der Regierungspolitik, die die Inflation anheizt. Sie fordern eine Erhöhung des Mindestlohns, die Abschaffung der Lohnkürzungen und die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und drohen, die Europäische Kommission zu informieren. Ebenfalls am Mittwoch gab das Nationale Statistikinstitut bekannt, dass die jährliche Inflationsrate im Oktober bei 9,8% lag und damit nahezu unverändert gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zu Oktober 2024 verteuerten sich Waren und Dienstleistungen ohne Lebensmittel mit fast 11%, gefolgt von Lebensmitteln mit rund 7,6%. Laut dem Statistikamt war Strom im Oktober mit einem Anstieg von 72% auf Jahresbasis der teuerste Posten, lag aber etwas niedriger als im Vormonat. Die rumänische Nationalbank hat ihrerseits die Inflationsprognose für Ende dieses Jahres auf 8,8% nach oben korrigiert und geht davon aus, dass die Inflation erst Ende nächsten Jahres 3% erreichen wird. Die Nationalbank verabschiedete ihren Quartalsbericht zur Inflation, indem sie für die kommenden 9 Monate einen leichten Rückgang dieses Indikators prognostiziert. Dies ist laut Zentralbank auf das Auslaufen der Strompreisobergrenze am 1. Juli und die Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Verbrauchsteuern am 1. August zurückzuführen. Rumänien war, ist und bleibt strategischer Partner und engster Unterstützer der Republik Moldau, erklärte Premierminister Ilie Bolojan nach einem Treffen mit seinem moldauischen Amtskollegen Alexandru Munteanu in Bukarest. Wir müssen die bereits begonnenen und die künftig gemeinsam beschlossenen Projekte zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger beiderseits des Prut fortsetzen und vertiefen, so Bolojan. Er verwies auf bilaterale Kooperationsprojekte im Bereich Energie- und Verkehrsinfrastruktur sowie auf Projekte zur Erleichterung des Transits an den Grenzübergängen. Munteanu seinerseits würdigte die Unterstützung Rumäniens und betonte, dass die Republik Moldau zur regionalen Sicherheit, zur Energievernetzung und zur europäischen Einheit beitragen wolle. Moldau beschreitet mit der ständigen Unterstützung Rumäniens einen gemeinsamen Weg mit den europäischen Staaten, erklärte Munteanu. Die sterblichen Überreste des letzten Herrschers des rumänischen Fürstentums Moldau im Osten des Landes, Grigore Alexandru Ghica, der zwischen 1849 und 1856 mit einer kurzen Unterbrechung herrschte, wurden am Mittwoch nach Iași im Nordosten des Landes, der ehemaligen Hauptstadt Moldaus, überführt. Dort werden sie in der Nähe der orthodoxen Kirche beigesetzt, in der Herrscher gesalbt wurde. Nachdem der Sarg mit seinen sterblichen Überresten am 7. November in einer Stadt nahe Paris wo der Herrscher den letzten Teil seines Lebens im Exil verbracht hatte, exhumiert worden war, wurde er unter militärischen Ehren nach Bukarest gebracht und im Präsidentenpalast aufgebahrt. Anschließend fanden in Focșani im Südosten des Landes einer jahrhundertelang bestehenden Grenzstadt zwischen den beiden rumänischen Fürstentümern Moldau und Walachei besondere Feierlichkeiten anlässlich der Rückführung des Sarges statt.
Sie hören Radio Rumänien International.
Kulturchronik.
Zehn Tage lang war Bukarest das Zentrum des europäischen Autorenfilms, mit preisgekrönten Produktionen direkt von der Croisette, der berühmten Strandpromenade in Cannes, wo jedes Jahr die internationalen Filmfestspiele stattfinden. Danach zog das Festival Le Film de Cannes à Bukarest weiter nach Klausenburg, Arad und Iași. In diesem Jahr brachte es nicht nur die größten Cannes-Erfolge nach Rumänien, sondern auch Filme aus Venedig sowie neue Genres wie Animation und Dokumentarfilm. Corina Sabo berichtete für unsere Kulturchronik. Ich bin Alex Terescu. Eine der bekanntesten Schauspielerinnen Frankreichs, Emmanuelle Béart, war der Ehrengast dieser Ausgabe von Le Film de Cannes à Bukarest. Das Festival wurde vor 16 Jahren vom Regisseur Christian Mungiu ins Leben gerufen, mit Unterstützung des Generaldelegierten der Filmfestspiele von Cannes, Thierry Frémaux. Neben den in Cannes ausgezeichneten Filmen zeigte das Festival in diesem Jahr auch Werke, die beim Filmfestival in Venedig liefen, und öffnete sich neue Genres wie Animation und Dokumentarfilm. Einer der Kuratoren des Festivals, der Filmkritiker Ionuț Mareș, erklärt: Ja, wir haben in unser Programm einen Animationsfilm aufgenommen, Amélie et la métaphysique des tubes, der in Cannes gezeigt wurde und von Independenza Film vertrieben wird. Es ist nicht das erste Jahr, in dem wir Filme präsentieren, die auch auf anderen Festivals liefen, aber in diesem Jahr konnte sich das Publikum über vier Produktionen freuen, die im Wettbewerb von Venedig standen. Abgesehen von Gianfranco Rossi, Jim Jarmusch, Yorgos Lanthimos und Park Chan-wook, um deren Filme es geht, sind diese Regisseure jedoch in erster Linie mit Cannes verbunden. Natürlich war auch das ein Auswahlkriterium, neben der Tatsache, dass ihre Filme mit großer Spannung erwartet werden. Wie bekannt, besteht das Programm des Festivals hauptsächlich aus den diesjährigen Preisträgern von Cannes, aber es gibt auch eine Sektion mit rumänischen Vorpremieren, die mein Kollege Andrei Tănăsescu kuratiert hat. Dabei wurden die neuesten rumänischen Spiel- und Dokumentarfilme vorgestellt, begleitet von Gesprächen und Frage- und Antwortrunden. Außerdem organisieren wir Retrospektiven für eingeladene Regisseure. Das Festival Le Film de Cannes à Bukarest hat nicht nur ein Publikum für den Autorenfilm geschaffen, sondern auch die Filmverleiher überzeugt, zunehmend auf diese Produktionen zu setzen, behauptet Kurator Ionuț Mareș. Einige Filme kamen bereits vor Beginn des Festivals in die Kinos, etwa Yes von Nadav Lapid, gezeigt in der Quinzaine de Cineast, und Jeune Mère von den Brüdern Jean-Pierre und Luc Dardenne, der in Cannes 2025 den Preis für das beste Drehbuch gewonnen hat. Diese beiden waren nicht im Festivalprogramm. Die meisten anderen Filme werden aber in den kommenden Wochen in den Kinos anlaufen. Wir arbeiten eng und sehr gut mit den Verleihern zusammen. So bringt Bad Unicorn den Grand Prix-Gewinner von Cannes, Sentimental Value von Joachim Trier, ins Kino. Ein Film, der bei beiden Festivalvorführungen ausverkauft war. Ebenfalls dank Bad Unicorn wird auch der Goldene Löwe-Gewinner von Venedig, Father, Mother, Sister, Brother von Jim Jarmusch, auf die Leinwand kommen. Bugonia, die jüngste Zusammenarbeit zwischen Yorgos Lanthimos und Emma Stone, die in Venedig begeistert aufgenommen wurde, läuft ebenfalls bereits im Kino. Ein weiterer Titel ist No Other Choice von Park Chan-wook, ebenfalls vertrieben von Bad Unicorn. Der Verleih Transylvania Film bringt zwei bemerkenswerte Produktionen heraus, darunter den diesjährigen Palm d'Or-Gewinner It Was Just an Accident des iranischen Regisseurs Jafar Panahi. Auch Sirat von Oliver Laxe wird von Transylvania Film gezeigt. Und Independenza Film, ein traditionsreicher Verleih, bringt mehr als 10 Filme aus der diesjährigen Cannes-Auswahl nach Rumänien. Unvergessliche Begegnungen mit Regisseuren, Schauspielern und Branchenprofis rundeten die lebhafte Atmosphäre dieser Festivalausgabe ab. Der Publikumspreis der Sektion Avant-Premierele Toamnei, der einzigen Wettbewerbskategorie, ging an Still Nia, den neuen Film von Paula Onetz. Die Geschichte dreht sich um Stefania, die nach 15 Jahren Amnesie, verursacht durch einen Behandlungsfehler in der Kindheit, versucht, ihre Identität und den Kontakt zu ihrem entfremdeten Körper wiederzufinden. Still Nia war zuvor als Work in Progress beim Festival One World Romania zu sehen und wurde auch in die Auswahl des Filmfestivals von Sarajevo 2024 aufgenommen. Neben Still Nia wurden 5 weitere rumänische Produktionen vorgestellt und vom Publikum bewertet, allesamt vor ihrer offiziellen Kinopremiere. Das Festival in Bukarest endete mit der Projektion des Venedig-Gewinners Father, Mother, Sister, Brother von Jim Jarmusch, ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen für den besten Film.
Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Weiter geht das Programm von Radio Rumänien International mit unserer Rubrik Neue Heimat, neues Leben. Anthony Fekete wurde 1954 in London, England, in einer Familie ungarisch-jüdischer Emigranten geboren. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Beratung im Bereich Finanzdienstleistungen, ist Spezialist für Zahlungsdienste und Unternehmer. Er hat internationale Studien in Großbritannien, Frankreich und Deutschland absolviert und eine Karriere in England, Deutschland, im Nahen Osten, Russland, Neuseeland und Osteuropa, auch in Rumänien, aufgebaut. Ich kam zum ersten Mal 1977 nach Rumänien und meine Verbindung zu Rumänien ist ziemlich lang. Meine Mutter wurde in Ungarn geboren, aber ihre Eltern stammten aus Oradea und ein Teil der Familie blieb in Oradea. Der erste Besuch im Jahr 1977 hat mich stark beeindruckt. Ich war Student und kam mit einer Studentendelegation aus England nach Rumänien. Beim British Council gab es einen Kulturaustausch. Eine rumänische Delegation kam nach England und der Leiter dieser Delegation war Nicu Ceaușescu. Ich habe ihn zwar nicht getroffen, aber ich war der Leiter der englischen Delegation, die im Gegenzug Rumänien besuchte. Danach organisierte ich einen Austausch zwischen der City University in London und der Technischen Universität Bukarest. Das war 1978. Ich hielt weiterhin Kontakt zu Rumänien und in den 1990er Jahren arbeitete ich bei General Electric. Ich war am Kauf von Banken in Rumänien beteiligt im Rahmen des Privatisierungsprozesses und hatte damals eine engere Verbindung zu Rumänien. Es hat mir sehr gefallen und 2004 hatte ich die Möglichkeit zurückzukehren und zum ersten Mal in Rumänien zu leben. Ich habe insgesamt 6 Jahre in Rumänien gewohnt, zwischen 2004 und 2011 in Bukarest und danach bin ich nach Ungarn zurückgekehrt, wo ich lange gearbeitet habe. Aber ich habe die Verbindung zu Rumänien aufrechterhalten und komme sehr oft hierher, beruflich und aus kulturellem Interesse. Ich finde, die Kultur und Geschichte Rumäniens sind äußerst interessant und ich habe eine ziemlich große Bibliothek mit Raritäten, die ich in Rumänien gekauft habe. Alte rumänischsprachige Bücher, die für die rumänische Geschichte wichtig sind, für die Aufklärungszeit und die Entwicklung der Sprache. Das sind Themen, die mich sehr faszinieren.
Rumänien ist in der Tat ein multikulturelles Land, aber ich weiß nicht, warum die Rumänen nicht akzeptieren wollen, dass es mehrere Kulturen in Rumänien gibt. Für mich ist das etwas sehr Positives. Die Geschichte Rumäniens und Moldaus ist reichhaltig. Was hat ihn hier am meisten beeindruckt? Mich hat beeindruckt, dass die Rumänen eine schwere Geschichte hatten, aber ein offenes Volk sind. Die Menschen sind aufgeschlossen, sie haben keine übertrieben nationalistische Haltung. Ich finde es schön, dass Rumänien Teil Europas sein möchte, dass es offen ist. Das war für mich etwas Positives. Ich habe mich in Rumänien wohlgefühlt, habe viele Freunde hier und ich komme 5 bis 6 Mal im Jahr her. Sowohl zum Arbeiten als auch um seltene Bücher zu suchen. Ich habe einen sehr positiven Eindruck von Rumänien. Ich glaube, das Land hat sich in den letzten 20 Jahren stark entwickelt. Mir gefällt, wie es sich wirtschaftlich und gesellschaftlich entwickelt hat und zu einem europäischen Land geworden ist. Was würde er in Rumänien verändern? Zuerst habe ich aus Sicht der Entwicklung große Veränderungen in der Straßeninfrastruktur gesehen. Rumänien hat sich enorm entwickelt. Ich glaube, es gibt noch viel zu tun. Das Gesundheitssystem in Rumänien muss weiterentwickelt werden. Es geht um Geld, aber es gibt in Rumänien private Krankenhäuser, die, glaube ich, dem Niveau der Deutschen entsprechen. Und man kann dort viel schneller einen Arzttermin bekommen. Ein weiterer negativer Punkt, denke ich, ist die Situation der Rumänen in Deutschland. Sie ist äußerst schwierig und es gibt ein sehr verzerrtes Bild von Rumänien. Ich glaube, die rumänische Regierung muss etwas tun, sich für die Rumänen hier in Deutschland einsetzen, weil sie nicht integriert sind, ihre Kinder in der Schule Schwierigkeiten haben und ich denke, es gibt ein ernstes soziales Problem unter den Rumänen, die in Deutschland leben. Das ist nicht gut für das Ansehen Rumäniens in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Anthony Fekete verließ 2011 Rumänien in Richtung Ungarn und lebt heute in Deutschland. Was vermisst er an Rumänien? Ich vermisse meine Freunde, ich mag die Sommer in Rumänien. Ich weiß, dass es heiß ist, aber das Leben ist offen. Ich mag die Atmosphäre dort. Deshalb komme ich oft nach Bukarest. Es gibt in Rumänien sehr schöne Dinge, Städte wie Timișoara oder Târgu Mureș. Letztes Jahr war ich im Donaudelta. Das ist ein einzigartiges Erlebnis. Rumänien hat sehr viel zu bieten. Es ist reich an Kultur, reich an Freundschaft und ich habe mich bei euch sehr wohl gefühlt.
Sie hören Radio Rumänien International. Willkommen, liebe Hörerfreunde, zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Musik. Die heutige Sendung widmen wir dem Sänger und Komponisten Alexandru Andrieș. Alexandru Andrieș ist ein großer Name in der rumänischen Musik- und Kulturszene, bekannt nicht nur für eine Musik, die berührt und bewegt, sondern auch für seine vielfältige Persönlichkeit. Alexandru Andrieș ist Schriftsteller, Dichter, Musiker, Maler und Grafiker. Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere, die sich über 5 Jahrzehnte erstreckt, hat sich Andrieș zu einer unverwechselbaren und angesehenen Stimme entwickelt und zur Entwicklung der Folk- und Jazzmusik in Rumänien deutlich beigetragen. Wir beginnen mit dem Song »Te vreau, ich will dich«.
Place, fiindcă ai, atunci când lângă mine stai și liniște. liniște și totu-i mai bine. Spune, mai vrea, mai vrea, mai vrea. Deja. Să-mi spui atunci când vei pleca, să-ți dau să tai adresa mea, deși n-ai scris în viața ta scrisori. Degeaba mă tot păcălesc, nu nici bolnav, nici nu greșesc, și spun până nu nebunesc de dor, că te vreau.
Alexandru Andrieș wurde am 13. Oktober 1954 in Brașov-Kronstadt geboren. Hat die Architekturhochschule Ion Mincu in Bukarest im Jahr 1980 abgeschlossen, wo 40 Jahre lang als Professor tätig war. Sein Debüt als Solist gab Andrieș 1974 im Club A und 1979 auf der Bühne des Jazz- und Rockfestivals in Brasov zusammen mit der Band Bassorelief. Sein Plattendebüt gab der Künstler 1984 mit dem Album Interioare, Innenräume, das im folgenden Jahr ins Englische übersetzt wurde. In den folgenden Minuten hören wir uns zwei Songs von Alexandru Andrieș, Sigur Poate, Sicher Vielleicht und Lena de după amiază, Nachmittag Faulheit. Viel Spaß beim Zuhören.
Banii ăștia te încurcă, poate că nu ești făcut pentru șorț. Poate nevasta-ți dă iar de furcă. Cu noul ei avocat de divorț. Poate că toți sunt animale de pradă. De la senator până la prozar. Și atunci de ce să nu lași totul grămadă? Cum să mai crezi că nu-i în zadar? Licenturi bați, proaspăt tatuați, polițiști fricoși, hoți ingenioși, totul numărat, digitalizat, locul tău deja ocupat.
Im Jahr 2023 erschien die Gedichtsammlung Alexandru Andrieș, Fluture pe Perdea, Alexandru Andrieș, Schmetterling auf dem Vorhang, von Florin Höllelau, die eine Auswahl von 100 Werken aus der gesamten Karriere des Künstlers enthält. Alexandru Andrieș verbindet auf wunderbare Weise Nostalgie, Humor, Melancholie, Selbstironie und eine verspielte Persönlichkeit mit professioneller Perfektion. Seine Lieder bilden einen wahren Planeten der Emotionen. Und zum Schluss der heutigen Musiksendung hören wir uns den Song Perfekt an. Viel Spaß beim Zuhören.
Dacă am fi avut mașină, cum fi mers oriunde am fi vrut, dimineața puneam benzină și-o tot luam de la început. Mașina însă e la reparat, cred că se strică intenționat, ca să ne țină mai mult de amândoi în pat. Chiar dacă stăm într-o cameră mică, niciodată nu ne certăm. Te uiți la mine cu ochi de pisică și mă întrebi ce-aș vrea să mâncăm. Avem filme, avem internet, avem telecomenzi berechet. Am vrea doar să treacă timpul un pic mai încet. Mult să faci la spălat tot ce-am purtat peste zi. Și câteodată găsesc în pat mulți de prostit. Ne așteaptă Veneția, ne așteaptă Parisul, ne așteaptă și Praga, poftim. Ne așteaptă Berlinul, ne așteaptă și Viena, și noi preferăm să dormim. Visăm că mașina merge perfect, ne suim în ea și plecăm direct într-o livadă lângă Sibiu, cam suspect.
International.
Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International. Wir beginnen mit einem Fragment aus der Kulturchronik.
In Rumänien setzt sich eine Organisation seit Jahren dafür ein, dass Kinderbücher die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln. Der Verein Cu Alte Cuvinte, auf Deutsch etwa mit anderen Worten, wurde 2016 von Gabriela Nenciu und Chris Pârvu gegründet und hat inzwischen zahlreiche Projekte realisiert, die Kindern und Erwachsenen die Kultur und Geschichte der Roma näher bringen. Ihr mehrfach ausgezeichnetes Projekt Bare Roma, was in der Sprache der Roma große oder bedeutende Menschen heißt, wurde in diesem Jahr mit dem Kulturpreis von Radio Rumänien in der Kategorie Bildung geehrt. Die Vereinigung Cu Alte Cuvinte verfolgt seit ihrer Gründung ein klares Ziel: mehr Vielfalt in die Kinderbuchwelt zu bringen. In den letzten Jahren entstanden durch ihre Projekte Bücher, die Themen wie Behinderung, Familienvielfalt, Geschlechterrollen oder soziale Ungleichheit aufgreifen. Ein wichtiger Schritt war 2018 die Veröffentlichung des ersten Jugendbuchs mit Roma-Hauptfiguren, Poveste Kendamei Pierdute, die Geschichte des verlorenen Kendamas, das den Preis des rumänischen Schriftstellerverbands gewann. Es folgten Inelul Cucap de Cal, Der Ring mit Pferdekopf, die erste illustrierte Geschichte der Roma für Kinder, und schließlich die Serie Bare Roma, die das Leben herausragender Persönlichkeiten der Roma-Gemeinschaft vorstellt. Projektkoordinatorin Dora Cerin erinnert sich an die Anfänge und beschreibt den Entwicklungsprozess. Es ist in erster Linie ein sehr schöner Prozess. Insgesamt sind 19 illustrierte Bücher entstanden, davon 13 mit Roma-Figuren. Die meisten richten sich an Kinder ab 5 Jahren, aber es gibt auch ein Buch für Jugendliche, sodass wir inzwischen auch Lehrkräfte aus der Sekundarstufe ansprechen. Anfangs haben erfahrene Autorinnen und Autoren Geschichten entwickelt, die von Begegnungen mit Kindern inspiriert waren. Seit 2022 wollten wir aber jungen Roma-Autorinnen und Autoren selbst eine Plattform bieten, um zu schreiben und zu debütieren. Genau darauf setzt auch das mehrfach ausgezeichnete Projekt Bare Roma. Die meisten Autorinnen und Autoren sind Debütanten. Bei der letzten Ausschreibung haben sich mehrere junge Roma beworben und wir haben 8 von ihnen ausgewählt. Inzwischen ist Bare Roma in seiner 2. Auflage erschienen. 4 neue Bücher erzählen die Lebensgeschichten einer Sopranistin, einer Schauspielerin, eines Malers und eines Soziologen. Alles Roma, die mit ihrem Talent, ihrer Ausdauer und Großzügigkeit inspirieren. Schon die erste Ausgabe hatte 4 Porträts gezeigt, 2 Aktivistinnen, einen Schauspieler und einen Musiker. Das Projekt will nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Integration fördern. Eine von der Organisation initiierte Online-Studie ergab, dass 7 von 10 Lehrerinnen und Lehrern angeben, ihre Roma-Schüler würden ihre ethnische Zugehörigkeit aus Angst vor Diskriminierung oder aus Scham nicht offenlegen. Über die Entstehung und Wirkung des Projekts erzählt weiter Dora Cerin. Das ist unser liebstes Projekt und es unterscheidet sich von früheren, bei denen wir einfach die Entstehung von Geschichten begleitet haben. Bare Roma geht auf eine Idee einer Lehrerin zurück, die darauf hinwies, dass es kaum geeignetes Material gibt, um Kindern positive Roma-Vorbilder näher zu bringen. Diese Initiative wurde von Lehrkräften und der breiten Öffentlichkeit sehr gut aufgenommen. Besonders wichtig war, dass Roma-Autoren selbst beteiligt waren und dass die Bücher auf Interviews mit den porträtierten Persönlichkeiten basieren.
Es war Alex Sterescu mit einem Fragment aus der Kulturchronik von Samstag. Wir spazieren weiter und kommen zum Geschichtsmagazin an.
Die Modernisierung der rumänischen Gesellschaft begann im 19. Jahrhundert und hatte in den letzten 25 Jahren dieses Jahrhunderts 2 wichtige Anhaltspunkte, die staatliche Unabhängigkeit im Jahr 1877 und die Ausrufung des Königreichs im Jahr 1881. Auch die Kirche durchlief diese Zeit der Erneuerung und des Neubaus. Traditionell waren die orthodoxen Kirchen, also jene der Mehrheitskonfession, eher klein, selbst in den Städten. Die Idee einer Kathedrale stammte aus der westlichen, katholischen und protestantischen Welt und reichte bis ins Mittelalter zurück, in jene von Historikern wie Georges Duby als Ära der Kathedralen bezeichnete Zeit. So bedeutete die Modernisierung des rumänischen Raums und seine Anbindung an den Westen auch, große Kirchen zu bauen. Das rumänische Königshaus deutscher Herkunft brachte zahlreiche Ideen und Einflüsse aus dem Westen mit, so dass der Gedanke, größere Gotteshäuser als bisher zu errichten, als selbstverständlich erschien. Daraus entstand auch die Idee einer nationalen orthodoxen Kathedrale, die alle Rumänen repräsentieren sollte. Am 26. Oktober 2025 trat die nationale Kathedrale als vollendetes Bauwerk in das Stadtbild Bukarests. An der Weihe ihrer Fresken nahmen die höchsten kirchlichen Würdenträger und Vertreter des Staates teil. Gemeinsam mit dem Historiker Jonuc Biliuca haben wir die Höhen und Tiefen des Projekts verfolgt, ein solches monumentales Gotteshaus in einer mehrheitlich orthodoxen Welt zu errichten.
Ideea catedralei naționale, nu o să folosesc ideea de catedrală a Mântuirii Neamului, apare undeva la finalul secolului.
Die Idee einer nationalen Kathedrale, ich werde nicht den Namen Kathedrale der Erlösung des Volkes verwenden, entstand Ende des 19. Jahrhunderts auf Initiative des rumänischen Königshauses, genauer gesagt von König Karl I. Zum ersten Mal wurde die Idee in einem Gesetzentwurf von 1884 festgehalten, den Karl I. dem Parlament vorlegte. Das Gesetz sah 5 Millionen Goldlei für den Bau einer Nationalkathedrale in Bukarest vor. Das waren damals 5% des Staatshaushalts, eine enorme, repräsentative Summe. 1891 organisierte die Regierung unter General Ioan Emanuel Florescu sogar einen internationalen Architekturwettbewerb für diese Kathedrale. Doch das Projekt verlor an Schwung. Erst 1900 wurde das Projekt wieder aufgegriffen, als Kultusminister Constantin Istrate am 11. Mai der Heiligen Synode vorschlug, die Kirche solle die Verantwortung übernehmen und die Kathedrale errichten, aus eigenen Mitteln und öffentlichen Spenden.
Alex Grüblacher mit einem Ausschnitt aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria von Montag. Weiter bringen wir Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt.
Mit dem Einzug der kalten Jahreszeit und sinkenden Temperaturen verschlechtert sich die Luftqualität in Rumäniens Städten wieder drastisch. Was die Bürger nun atmen, ist ein giftiger Cocktail. Insbesondere Bukarest kämpft erneut mit gefährlichen Verschmutzungswerten. Hauptursachen sind die Heizsysteme und der stark zunehmende Autoverkehr. Experten warnen, der Einfluss auf die Volksgesundheit sei verheerend. Tausende vorzeitige Todesfälle sind jährlich die traurige Folge. Die Hauptquelle der Verschmutzung, die für rund 70% der Kohlenstoffemissionen in Bukarest verantwortlich ist, ist die Fernwärme. Hinzu kommen die Emissionen von Etagenheizungen und landesweit von über 3,5 Millionen Rumänen, die noch mit Öfen heizen. Allein in Bukarest sind das 80.000 Haushalte. Verschärft wird das Problem durch den Verkehr. Die Kälte veranlasst viele Bürger, öffentliche Verkehrsmittel zugunsten des eigenen Autos aufzugeben. Oana Anenechu, Geschäftsführerin von Ecopolis, bestätigt den direkten Zusammenhang zwischen Kälte und Luftverschmutzung und erklärt, wann die Zahlen explodieren. Sobald die Temperaturen unter 10 Grad Celsius sinken, wissen wir, dass die Heizungen anspringen. Die städtischen Fernheizwerke, Etagenheizungen und so weiter. Damit beginnt die Verschmutzung zu steigen. Und aus diesem Grund haben wir in den Wintermonaten normalerweise von Mitte Oktober bis März oft fast doppelt so hohe Werte bei Feinstaubpartikeln, PM2,5 und PM10. Diese feinen Partikel, insbesondere PM2,5, sind die gefährlichsten. Sie dringen tief in die Lunge und in den Blutkreislauf ein. Der Schaden ist nicht nur eine Frage des Unbehagens, sondern ein ernstes Problem der öffentlichen Gesundheit. Oana Nenechu weist auf die menschlichen Kosten dieser Verschmutzung hin und zitiert alarmierende offizielle Daten. Wir haben ziemlich klare Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Union. Praktisch sagen uns diese, dass jedes Jahr ungefähr 29.000 Rumänen vorzeitig an den Folgen der Verschmutzung sterben. Neben der Sterblichkeit müssen wir uns die Verschlimmerung bestimmter Arten von Krankheiten ansehen, die oft chronisch sind. Auf europäischer Ebene rangiert Rumänien konstant an der Spitze der am stärksten verschmutzten Staaten, oft sogar auf Platz 1 bei den PM2,5-Konzentrationen. Darüber hinaus verzeichnet Rumänien die höchsten mit Umweltverschmutzung verbundenen medizinischen Kosten in Europa, die über 3.000 Euro pro Kopf liegen.
Es war Adina Olaru mit einem Fragment aus Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt, ebenfalls von Montag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.